Ja, und jetzt kommen wir zu einem noch weiteren, noch schwierigeren Begriff, der Abyssus bzw. der Tartarus. Aber vorher nochmals den Hinweis, den ich schon gegeben habe. Die Übersetzung von Sheol und Hades durch Hölle ist falsch. Die Verlorenen warten im Sheol auf das Endgericht in der Hölle. Wir werden das nachher noch sehen. Die Hölle ist noch zukünftig. Und heute ist die Hölle leer. Absolut leer. Es ist eine Haft vor der Gerichtsverhandlung. Darum das Gefängnis, aber im Sinn von einer Haft im Blick auf die endgültige Gerichtsverhandlung, die noch zukünftig ist. Wir gehen zum Abyssus. Abyssus, Offenbarung 20, 1 bis 3. Gerade im Kapitel vorher wird die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit beschrieben, um sein Reich hier auf Erden aufzurichten. 20,1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, der den Schlüssel des Abgrundes, des Abyssos, und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund, Abyssos, und schloss zu und versiegelte über ihm, auf dass er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet wären. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Hier haben wir diesen eigenartigen Ort Abyssos genannt, wo der Teufel in der Zukunft, wenn bei der Wiederkunft Christi gebunden, hingetan wird. Damit wird er in Isolationshaft getan, damit er sein Werk auf Erden nicht mehr weiterführen kann, die Völker nicht mehr verführen kann. Er weiß dann in der Zukunft, wenn die große Drangsal beginnt, dass es jetzt nicht mehr lang geht. Und darum heißt es auch in Kapitel 12, dass er sehr wütend ist, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Das ist 12. Vers 12. Er wird gebunden und kann sein zerstörerisches Werk 1000 Jahre nicht mehr weiterführen. Das griechische Wort Abyssos heißt Tiefe, die Tiefe oder der Abgrund. Oder der bodenlose Abgrund. Die Dämonen, das sind Engel, die mit Satan gefallen sind. Die fürchten sich vor diesem Augenblick, wo sie nämlich auch eingesperrt werden sollen. Das sehen wir aus Lukas 9. Schon wieder Lukas, ja? Lukas 9, da wird beschrieben, wie der Herr Jesus nach Gadara gekommen war, wo dieser Besessene war, von mehreren tausend Dämonen besessen. Der Herr Jesus begegnet diesem. Und die Dämonen fangen an zu sprechen mit dem Sohn Gottes. Ich lese Vers 31. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebieten möchte, in den Abgrund, in den Abyssos, zu fahren. Entschuldigung, wieder ein Fehler. Lukas 8 ist das. Lukas 8. Ich lese schon Vers 27. Als er aber an das Land ausgestiegen war, kam ihm ein gewisser Mann aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider anzog und nicht im Hause blieb, sondern in den Grabstätten. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht, denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Denn öfters hatte er ihn ergriffen und er war gebunden worden, verwahrt mit Ketten und Fußfesseln, und er zerbrach die Bande und wurde von den Dämonen in die Wüsteneien getrieben. Und dann eben Vers 31, da bitten die Dämonen, dass sie nicht in den Abgrund hinab müssen. Vers 32, es war aber daselbst eine Herde vieler Schweine, welche an dem Berg weideten. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlauben möchte, in jene zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Die Dämonen aber fuhren von den Menschen aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und ertrank. Also diese Dämonen haben gesehen, da kommt der Messias. Und sie denken, jetzt geht es uns an den Kragen. Weil sie wissen von diesem Ereignis, dass sie einmal gebunden werden, wenn in der messianischen Zeit. Wir werden gleich sehen, das kommt aus Jesaja 24. Dort wurde das schon prophezeit und das wissen diese Dämonen. Aber die wussten offensichtlich nicht, dass sich das auf das zweite Kommen Christi bezieht und nicht auf das erste. Da sehen wir, dass die Dämonen auch gewisse Auslegungsprobleme haben. Ja, das ist sogar sehr interessant. Das zeigt uns, dass die Engelwelt nicht einfach so erhaben ist über all die Fragen, die uns den Kopf zerbrechen manchmal. Jesaja 24, Vers 21, um 700 vor Christus geschrieben. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da wird der Herr heimsuchen, die Heerschar der Höhe in der Höhe. Das sind die Engel. Und die Könige der Erde auf der Erde. Das sind Menschen. Und sie werden in die Grube eingesperrt, wie man Gefangene einsperrt, und in den Kerker eingeschlossen. Und nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden. Und der Mond wird mit Scham bedeckt und die Sonne beschämt werden, denn der Herr der Heerscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem, und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Also, das ist die Zeit, wo der Herr Jesus kommt als König, um zu herrschen. Und in dieser Zeit wird die Engelwelt, die Gefallene, wird dann in die Grube eingesperrt. Und auch die Menschen, die gerichtet werden, werden da eingesperrt ins Gefängnis. Da haben wir den Ausdruck Kerker, den wir ja schon von 1. Petrus 3 hier kennen. Also diese Engel wussten darum und jetzt hatten sie Angst. Ach, bist du gekommen? Um uns jetzt schon einzusperren. Und als Ausweg, anstatt eben in den Abyssus, in den Abgrund hinabzugehen, bitten sie, dass sie jetzt noch in diese Schweineherde gehen könnten. Und der Herr erlaubt es. Es ist noch nicht der Zeitpunkt für dieses Gericht der Bindung der Dämonen. So werden sie freigelassen. Jetzt können wir übrigens aus Jesaja 24, 21 bis 22 erkennen, dass im Prinzip der Abyssus, wo Satan und die Dämonen gebunden werden, eigentlich der gleiche Ort ist, wo auch die Menschen, die Verlorenen, eingekerkert werden. Denn das wird in Jesaja 24 zusammengenommen. Da kommt die Heerschar aus der Höhe und die Könige der Erde kommen zusammen in den Kerker. Nun, der Abyssos hat bereits Engel drin. Aber eine ganz bestimmte Gruppe. Und das finden wir in Judas 6. In Judas 6 heißt es, und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. In Vers 6 wird gesprochen von Engeln, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt haben, und die sind jetzt mit ewigen Ketten in der Finsternis festgehalten und die warten auf das Gericht des großen Tages. Die sind also auch hier in Haft auf das Gericht hin. Und das Gericht wird genannt der große Tag. Was sind das für Engel? In Vers 7 wird doch gesprochen über die Städte Sodom und Gomorra. Und da heißt es, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben. Wer sind denn diese jene? Das weist zurück auf Vers 6. Die Engel, die haben Hurerei begangen. Und zwar ist das zu sehen, ich komme gerade zum Schluss für die Pause, ist das in Verbindung zu sehen mit 1. Mose 6, wo die Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen eine sexuelle Verbindung eingegangen sind. Aber darüber mehr nach der Pause. Wir haben uns noch vor der Pause beschäftigt mit dem Abyssos, dem Abgrund. Und jetzt kommen wir zu einem noch unbekannteren Ausdruck, nämlich dem Tartarus. Das heißt, zuvor hatten wir noch das, müssen wir das noch fertig machen mit den Engeln, die bereits im Abyssos sind, ja? Also Judas 6 macht deutlich, diese Engel, die da gebunden sind in der Finsternis, die haben Hurerei begangen. Genauso wie die Menschen in Sodom und Gomorra. Und zwar wird spezifiziert, sie sind anderem Fleisch nachgegangen. Auf Griechisch gibt es zwei Wörter für anderer. Allos und heteros. Allos heißt ein anderer von der gleichen Art. Und heteros ein anderer von verschiedener Art. Hier ist es heteros. Sie sind anderem Fleisch, also Fleisch von anderer Art nachgegangen. Die Leute von Sodom. Das ist eben Sodomie. Das ist das Abscheulichste, was es gibt an Perversion. Das ist Beziehung zu Tieren. Das bezeichnet man mit dem Ausdruck Sodomie. Eben weil das dort in Sodom vorgekommen ist, nebst Homosexualität, wie man sieht das 1. Mose 19. Und wegen dem kam das Feuer über Sodom und Gomorra. Jetzt aber diese Engel haben, wie die Leute von Sodom, diese Sünde begangen, anderem Fleisch nachzugehen. Und das zeigt wieder, die haben die Schöpfungsordnung durchbrochen, indem Engel mit Menschen eine sexuelle Beziehung eingegangen sind. Das ist genau, was wir finden in 1. Mose 6, dass die Söhne Gottes, ein bekannter Ausdruck für Engel, gemäß Hiob 1 und 2, ich lese 1. Mose 6, Vers 2. Da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie irgend erwählten. Und dann Vers 4. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher. Jedes Mal, wenn die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, welche von Alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Das hat also zu diesen Bastarden geführt, diesen Riesen. Vor und nach der Sintflut ist das geschehen. Das ist etwas ganz Eigenartiges, aber es wird uns so bezeugt. Und in Judasbrief wird dann ausdrücklich gesagt, Engel, nicht nur einfach Söhne Gottes wie hier. Und das war so schlimm, dass Gott diese Engel schon vor der Zeit eben gebunden hat, im Abyssus. Das führt uns auch noch zu 2. Petrus 2, Vers 4. Denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend, Ketten der Finsternis überlieferte, um aufbewahrt zu werden für das Gericht, und die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten erhielt, also die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Sehen wir wieder, wird gesprochen von Engeln, die Gott in den Abgrund hinabgestürzt hat, und dann wird als nächstes Beispiel von der Sintflut gesprochen. Engel, die gesündigt hatten, nicht irgendeine Sünde, sondern es war diese besonders schwere Sünde, wo die Schöpfungsordnung durchbrochen worden ist. Und darum wurden die schon eingesperrt. Wir haben gesehen, diese Dämonen von Gadara, Lukas 8, die hatten Angst, jetzt kommen sie auch in den Abyssus hinunter. Aber sie wurden noch verschont. Also die anderen waren noch schlimmer in dem, was sie getan haben. Und das zeigt uns auch, wie schwerwiegend Gott die Sünde der Perversion einstuft. Wo die Schöpfungsordnungen missachtet und zerstört werden. Und nun, hier in 2. Petrus 2, Vers 4, dieser Ausdruck hinabstürzen heißt auf Griechisch Tartaroo, das griechische Wort für in den Tartarus hinabwerfen. Dieser Ausdruck kommt im Neuen Testament nur hier vor. Bei den alten Griechen bezeichnete der Tartarus den Ort der Abgeschiedenen, Gottlosen. Also bei den heidnischen Griechen war das der übliche Ausdruck, der Tartarus, da wo die Gottlosen nach dem Tode sind, im Jenseits. Also das heißt, der Tartarus und der Abyssus trifft sich wieder. Da werden Engel gebunden, sind Engel gebunden und werden noch Engel gebunden werden. Jetzt haben wir aber deutlich gemacht aus Jesaja 24, dass eigentlich das alles dasselbe ist, Abyssus, Tartarus und auch der Hades, wo die verlorenen Menschen sind. Aber es fällt auf, es ist mir so aufgefallen, dass obwohl das dasselbe ist, in Verbindung mit Engeln wird nie vom Sheol oder Hades gesprochen. Sondern immer nur vom Tartarus und vom Abyssus. In Verbindung mit Menschen wird gesprochen über Sheol, Hades und Abyssus. Was ist wohl der Grund? Nun, Sheol und Hades steht ja sehr eng in Verbindung mit dem Gedanken des Todes. Und Engel können nicht sterben. Engel sterben nicht. Nur Menschen können sterben. Und darum wird dieser Ort für die Engel, die ja nicht sterben können, wird er bezeichnet als Abyssus und Tartarus. Und für die Menschen, weil sie sterben, wird er genannt Hades und Sheol. Das macht so den Unterschied. Obwohl es also identisch ist. Und das führt uns jetzt zum fünften Punkt. Wir kommen gut durch und werden noch Zeit haben für Fragen. Ich denke, das ist schon noch wichtig. Jetzt die Hölle. Die Hölle ist die richtige Übersetzung für das griechische Wort Gehenna. Das kommt 12-mal vor im Neuen Testament. Ich habe alle Stellen hier aufgeführt. All die vielen in Matthäus, dann Markus 3 und Lukas und Jakobusbrief eine. Also nur an diesen Stellen ist es gerechtfertigt, mit Hölle zu übersetzen. Ich erkläre das Wort Gehenna. Das ist gar kein griechisches Wort. Das ist eigentlich ein hebräischer Ausdruck. Gehinnom. Das hat die Griechen haben das ausgesprochen als Gehenna. Die Griechen können nämlich das im Wortinneren kein H sprechen. Sie können also nicht Gehenna sagen, so haben sie gesagt, Gehenna. Nur am Wort anfangen können sie ein H sagen. Das Tal Hinnom, das ist ein Tal in Jerusalem. Ich habe das heute Morgen erwähnt, oder? Die Silberrollen von Ketef Hinnom, die sind da dort gefunden worden. Das Tal Hinnom wird zum Beispiel erwähnt, unter anderem in 2. Könige 23, Vers 10. Das war das Tal gerade außerhalb der Stadt. Zudem führt das Taltor hin. Und dort wurden in der Zeit der Könige wurden Kinderopfer dargebracht, dem Moloch. Josia, der ja eine Reformation durchgeführt hat in Juda, hat dann diesen Kult abgeschafft, indem er dieses Tal entweiht hat. Und zwar ganz einfach, er hat daraus die Kehrichtverbrennung gemacht. Und dadurch, dass er den Abfall, allen Dreck verbrennen ließ im Hinnomtal, haben dann diese Götzendiener das als unrein betrachtet für ihre reinen Kinderopfer. Ja, sie betrachten das als eine gute Sache. So wie die Abtreibungsbefürworter. Die denken auch, sie kämpfen für Gerechtigkeit. Das ist genau diese Perversion. Gut, also Josia hat dieses Tal entweiht, hat dort den Ort der Kehrichtsverbrennung eingerichtet und dadurch brannte im Hinnomtal außerhalb der Stadt des Friedens, Jerusalem, Stadt des Friedens, brannte ein ewiges Feuer. Und so wurde das Tal Hinnom zum Vorgeschmack, zum Hinweis, zum Symbol für die Hölle. Das ewige Feuer außerhalb der Stadt des Friedens, außerhalb der Gemeinschaft mit Gott. Oder die himmlische Entsprechung wäre dann das himmlische Jerusalem und der Ort des Feuers, des ewigen Feuers, weg vom Frieden Gottes. Also darum dieses Wort Geenna im Neuen Testament, Tal Hinnom. Hinnom kann man übersetzen mit Wimmern, wenn man es ableitet von der arabischen Wortwurzel Hanna, Wimmern. Das Tal Hinnom ist also das Tal des Wimmerns. Und das passt gut, denn der Herr Jesus bezeichnet ja in Matthäus 13,50 den Ort der Verdammnis als den Ort des Weinens. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Nicht Zähne klappern, wie Luther übersetzt hat. Zähne knirschen. Das ist keine Buße, Zähne knirschen. Das ist die Verbitterung, indem man sich doch nicht vor Gott beugen will. Nun, die Hölle wird im Neuen Testament ganz verschieden bezeichnet. Ich habe hier einige Ausdrücke zusammengestellt. Offenbarung 20, 10, 14 und 15 wird gesprochen über den Feuer- und Schwefelsee. In Matthäus 13, 42 wird sie genannt der Feuerofen. Matthäus 8, Vers 12 die äußere Finsternis. Und Matthäus 25, Vers 46 die ewige Pein. Wenn jemand behauptet, ewig bedeutet nicht ewig, dann muss er daran denken, dass in Matthäus 25, 46 wird gesprochen, wie gesagt, die einen gehen ins ewige Leben und die anderen in die ewige Pein. Wenn ewige Pein nicht ewig ist, dann ist das ewige Leben auch nicht ewig. Und abgesehen davon, das Wort Aionios, ewig, kommt 70 Mal vor im Neuen Testament und meint wirklich ewig. In 2. Korinther 4, am Schluss, sagt Paulus, wir schauen nicht auf das, was man sieht. Das, was man sieht, das ist zeitlich. Wir schauen auf das, was man nicht sieht. Denn das ist ewig. Aionios. Jetzt haben wir hier den Gegensatz zwischen zeitlich und X, ja? Aionios. Was ist das? Was bedeutet das Aionios? Das Gegenteil von zeitlich. Was ist das Gegenteil von zeitlich? Eben ewig. So können wir das also ganz deutlich machen aus dem Neuen Testament selbst, dass eine ewige Pein gemeint ist. Markus 9, Vers 44 heißt es auch, das unauslöschliche Feuer. Das zeigt auch wieder das Ewige. Und in 2. Thessalonicher 1, Vers 9 wird es genannt, ewiges Verderben, hinweg vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Wenn wir das irdische Bild haben, Jerusalem auf seinen Bergen mit dem Tempel, dem Wohnort Gottes und das Tal Hinnom außerhalb, da unten in der Tiefe, das ewige Feuer. Jetzt kommen wir sechstens noch zur Auferstehung. Wir können also sagen, die Seelen der Erlösten sind heute im Paradies schon, im Schoß Abrahams, bei Christus, da wo der himmlische Tempel ist, das himmlische Jerusalem, das Vaterland, das himmlische. Und da warten sie auf etwas ganz Wichtiges, nämlich auf die erste Auferstehung. So wird die Auferstehung der Gerechten genannt in Offenbarung 20, 5 bis 6. Diese Auferstehung wird auch genannt die Auferstehung aus den Toten. Lukas 20, 35, Philippa 3, Vers 11. Das ist wichtig. Der Herr Jesus ist ja auferstanden am dritten Tag. Aber die Masse der Toten blieb in den Gräbern. So war, also seine Auferstehung war eine Auferstehung heraus aus den Toten, während die Toten sonst zurückblieben. Die Auferstehung der Toten wäre, wenn alle auferstanden wären zu dem Moment. Aber er ist auferstanden und die Masse blieb. Es ist also die Auferstehung aus den Toten. Und so wird die Auferstehung der Erlösten genannt in Lukas 20, 35 und Philippa 3, 11. Und das zeigt uns, dass eben nicht alle zur gleichen Zeit auferstehen werden. Diese Auferstehung wird genannt in Apostelgeschichte 24, 15, die Auferstehung der Gerechten. Und zwar eben nicht, weil diese Menschen so gute Menschen waren, sondern weil sie sich vor Gott gebeugt haben, ihre Schuld reuig bekannt haben und durch Glauben allein gerechtfertigt worden sind. Rechtfertigung durch Glauben, das macht den Menschen gerecht. Und diese Gerechten sind angedeutet bei der Auferstehung der Gerechten. Diese Auferstehung wird auch genannt, Johannes 5, 28, die Auferstehung zum Leben. Sie wird stattfinden unmittelbar vor der Entrückung der Gemeinde. So 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Es gibt dann aber noch eine spätere Phase, nämlich Menschen, die nachher durch die Drangsalszeit gehen müssen und da ums Leben kommen, Gläubige, die werden am Anfang des tausendjährigen Reiches auferweckt. Offenbarung 11, 11, 20, 4 bis 6. Trotz der verschiedenen Phasen wird das alles bezeichnet als die erste Auferstehung. Also wir können sagen, die erste Phase war die Auferstehung Christi, dann die Entrückung und dann am Ende der großen Drangsal die zwei Zeugen, Offenbarung 11, und am Anfang des tausendjährigen Reiches, Offenbarung 20, die Auferstehung aller Märtyrer aus der Drangsalszeit nach der Entrückung. Und jetzt der Gegensatz ist, die Verlorenen, die warten im Gefängnis, im Scheol, im Hades, im Abyssus. Da warten sie auf die zweite Auferstehung. Das leitet sich her, dieser Ausdruck, weil ja gesprochen wird in Verbindung mit den Erlösten, von einer ersten Auferstehung. Dann ist die Auferstehung der Verlorenen die zweite Auferstehung. Wir wollen dazu die eindrückliche Beschreibung dieser Auferstehung in Offenbarung 20, 11 lesen. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh. Und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen. Und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihnen waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Diese Auferstehung findet statt nach dem tausendjährigen Reich. Also, es ist ganz deutlich durch mindestens 1000 Jahre abgetrennt von der ersten Auferstehung mit ihren verschiedenen Phasen. Nach dem tausendjährigen Reich, und zwar in dem Moment, wo Himmel und Erde nach 2. Petrus 3 alle Elemente aufgelöst werden, Himmel und Erde entfliehen, da steht der große weiße Thron da. Und der darauf sitzt, das ist Jesus Christus als Mensch. Und sein Gesicht als Richter wird so schrecklich sein. Das heißt, vor seinem Angesicht entfloh die Erde und der Himmel. Das ist der gleiche, der gekommen ist als Erlöser, der mit diesem reichen jungen Mann gesprochen hat, der Karriere gemacht hat und der nicht bereit war, ihm nachzufolgen. Und dann heißt es, Jesus blickte ihn an, Jesus liebte ihn. Und der gleiche wird hier auf dem Thron sitzen. Und da werden also alle Verlorenen seit Kain, die werden erst da auferstehen, die bekommen also wieder einen Körper. Ihr Körper wird wieder auferstehen, vereinigt werden mit dem Geist, der Seele, aus dem Hades. Und dann werden sie so vor das Gericht Gottes gestellt werden. Nach ihren Werken werden sie beurteilt werden. Also Hitler wird nicht gleich beurteilt werden wie irgendein anderer. Nach ihren Werken. Und diese Auferstehung wird genannt in Apostelgeschichte 24,15 die Auferstehung der Ungerechten. Weil sie die Rechtfertigung aus Glauben nicht angenommen haben. Und Johannes 5,28 nennt das die Auferstehung zum Gericht. Die Auferstehung zum Leben und zum Gericht wird manchmal in einem Vers so nebeneinander genannt. Und leicht kommen wir dann zur Idee, das findet gleichzeitig statt. Das hat ja auch zu dieser in der katholischen Kirche verbreiteten Vorstellung, am Ende der Zeit, am jüngsten Tag ist das Endgericht und dann werden alle auferstehen, die Gerechten und die Ungerechten. Aber das ist eine Vereinfachung, denn wir sehen, dass die Auferstehung der Gerechten ist früher und ist getrennt durch mindestens 1000 Jahre von dem Endgericht der Verlorenen. Ja, das wäre so in der Übersicht dieses Thema. Aber ich denke doch, dass man, wenn man das alles so zusammennimmt, dass man staunt, dass die Bibel viel, viel mehr erzählt über das Jenseits, als man so denkt. Und gerade die Offenbarung, die öffnet den Schleier so weit. Und wir sehen heute, wo die Thanatologie, die Sterbensforschung, so von sich reden macht. Wir können viel mehr über dieses Thema erzählen. Wir haben sehr viel dazu zu sagen, durch göttliche Offenbarung. Und diese Frau Kübler-Ross, die zu unserer Schande eine Schweizerin ist, ja, die hat doch das verbreitet, die Menschen, es sind schon so viele Menschen gestorben und die sind aber doch dann wieder zurückgekommen und die haben alle erzählt, da gibt es einen wunderbaren Tunnel mit einem Licht und ein Lichtwesen, es ist ganz herrlich und dann kommen sie wieder zurück. Also es gibt keine Verdammnis, man muss keine Angst haben. Es kommt sowieso alles gut. Und so sind ja Millionen verführt worden in den vergangenen Jahren. Aber interessant ist, dass auch gläubige Ärzte Sterbensforschung gemacht haben. Und die haben auch mit Patienten gesprochen, die diese Grenzerfahrung, denn sie waren ja nicht wirklich gestorben, denn die Bibel sagt, dass der Tod ist endgültig, dann kann man nicht mehr zurück. Aber die sind in einen Grenzbereich gekommen und da gibt es also Leute, die haben so von glücklichen Gefühlen gesprochen und es gibt viele, viele Menschen, die haben schrecklichste Ängste erlebt. Über die hat Frau Kübler-Ross nicht gesprochen. Also das ist ganz offensichtlich eine unsaubere Sache. Damit ist aber noch nicht gedeutet, was haben die erlebt. Nun gibt es auch eine gute Erklärung dafür, für diese Lichterscheinung und diesen Tunnel, das zusammenhängt mit dem, in ganz extremen Situationen von Stress oder in einer Unfallsituation oder im Krieg, da hat unser Körper die Einrichtung, dass er Endorphine Stoffe ausschütten kann. Das sind Stoffe, die sind verwandt mit Morphium. Die geben in ganz extremen Situationen wirken die als Schmerzlinderung. Und das kann also in solchen Grenzsituationen kann es dazu kommen, dass man dann innerlich Impulse hat über den Sehnerv, und zwar so tunnelförmig wird das über den Sehnerv ins Gehirn gegeben von Licht. Und dann eben auch das glückliche Gefühl über die Endorphinstoffe. Aber es ist nicht etwas Objektives, das geschehen ist, sondern das sind innere Impulse, die sind nicht wirklich gestorben. Und darum können auch gottlose Menschen quasi diese Situation so erleben. Offensichtlich hat Gott eben diese Einrichtung mit den Endorphinstoffen gegeben, auch um den Prozess des Sterbens auch beim Gläubigen zu erleichtern. Ein ganz interessanter Gedanke. Ich meine, als Gläubiger, klar wissen wir, das Schönste kommt noch. Aber wenn man denkt, der Prozess des Sterbens selber, das ist doch schon etwas, da haben wir innerlich einen Widerstand gegen das. Und Gott hat das so eingerichtet, dass wenn es in diese Situation kommt, dass der Mensch irgendwie geschützt ist, um diesen Übergang gut zu erleben. Aber wir müssen ja nicht irgendwie glauben, dass dass gottlose Menschen da die Glückseligkeit wirklich im Jenseits gesehen hätten. Das ist ein Betrug, aber wir haben die Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift. Und die geht eben über den Ereignishorizont von uns Menschen, der aufhört beim Grab. Und so wissen wir vieles, was kommen wird, wie es sein wird. Und diese ganzen Szenen im Himmel, die wecken wirklich das Bewusstsein einer gewaltigen Herrlichkeit, Freude. Und sie zeigen auch, das ist nicht alles so statisch und passiv. Es wird nie langweilig werden. Da wird so Gewaltiges geschehen. Und ich möchte schließen mit Epheser 2. Da haben wir Gottes Programm für die Ewigkeit. Es geht um die Erlösten, warum Gott sie erlöst hat, mit welchem Ziel. Epheser 2, Vers 7. Auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese, in Christus Jesus. Das kommende Zeitalter bezeichnet im Neuen Testament das tausendjährige Reich. Aber hier heißt es, damit er in den kommenden Zeitaltern, das geht darüber hinaus in die Ewigkeit, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christus Jesus. Das ist gewaltig. Gott hat ein Programm für die kommenden Zeitaltern. Das wird so geballt hier zusammengefasst. Also keine Angst, nicht irgendwie langweilig auf einer Wolke, ewig lang Posaune blasen, sondern wir warten auf all diese Überraschungen der Herrlichkeit Gottes, überschwänglicher Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns, in dem Messias Jesus. So, wir haben noch Zeit, jetzt singen wir vielleicht noch ein Lied. Wer hat einen guten Vorschlag, der passt? Ist das drin? Ich bin nicht sicher. Also, ich habe gesagt, es gibt eine Auferstehung von Märtyrern nicht nach, sondern vor dem tausendjährigen Reich. Das war die Stelle Offenbarung 20, Vers 4. Und da wird auch erklärt, woher die kommen. Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet waren, und die, welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten, an ihre Stirn und an ihre Hand. Und sie kamen zum Leben und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Das sind also Gläubige, die als Märtyrer sterben werden in den Gerichtszeiten nach der Entrückung vor dem tausendjährigen Reich. Ist das so mit beantwortet? Das sind ganz allgemein Gläubige aus Israel. Nach Offenbarung 7 wird es ja Gläubige geben aus Israel und aus den Heidenvölkern, die durch diese Zeit der Gerichte hindurchgehen. Die Gemeinde wird entrückt bei der Entrückung. Und dann nach der Entrückung kommen Menschen aus Israel und aus den Völkern zum Glauben. Aber übrigens nur solche aus den Völkern, die nicht schon vorher das Evangelium gehört hatten und abgelehnt hatten. Für alle, die es gehört haben, wird mit der Entrückung die Tür der Gnade zugehen. Aber es gibt noch so viele Muslime zum Beispiel, die, denen noch nie richtig das Evangelium gebracht worden ist. Die haben dann noch Chance. Weitere Fragen? Ja, da hinten. Also das geht, die Frage geht um Offenbarung 20, Vers 13. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Ja, es ist einfach so eine Aufzählung, eine Aneinanderreihung von Begriffen Meer, Tod, Hades, um zu zeigen, wie wirklich der ganze Bereich des Todes wird gelehrt. Der ganze Hades wird gelehrt von den Menschen, die kommen zur Auferstehung. Das Meer hat natürlich eine besondere Bedeutung, denn bei der Schifffahrt, da schon in alter Zeit, wenn jemand starb auf hoher See, der konnte nicht mehr heimgebracht werden. Und dann begrub man ihn eben auf offener See, das heißt einfach über Bord ging der. Und da ist irgendwie schon der Gedanke, das ist doch eigenartig, der versinkt da irgendwie in den Tiefen des Meeres. Was ist mit dem los? Wenn jemand schön bestattet ist, man weiß, hier an dieser Stelle ist er. Aber Leute, die irgendwo in den Weltmeeren über Bord geworfen worden sind als Tote, und diese Stelle macht damit deutlich, selbst solche, die kommen alle. Es gibt keine Möglichkeit, der Auferstehung zu entgehen. Übrigens, in neuerer Zeit hatten doch also in jüngerer Zeit der Geschichte, mit dem Aufkommen des Atheismus, haben doch viele versucht, mit der Kremation vielleicht noch einer möglichen Auferstehung doch noch entgehen zu können. Und sie meinten, bei der Kremation, da werde gewissermaßen etwas aufgelöst. Aber bei der Kremation, beim Verbrennen des Körpers, geht ja kein Atom verloren. Das geht, aber viel geht in die Luft, wir bestehen aus 70% Wasser, das verdampft. Aber die Wasseratome unseres Körpers sind nicht verloren. Atome, wenn man die spaltet, dann geschieht etwas. Also die Atome bleiben erhalten, auch selbst wenn man sich verbrennen lässt. Und der Herr der Atome wird jedem seinen Körper zurückgeben. Es gibt keine Möglichkeit zu entfliehen. Und eben, gerade auch in alter Zeit war der Gedanke des Meeres so ein Gedanke. Kommen die wieder? Natürlich. Das Meer gibt die Toten, der Tod gibt die Toten, das Totenreich gibt die Toten. So richtig eine Ansammlung von Begriffen, um zu zeigen, jetzt kommen alle, restlos alle. Das ist nicht mehr die Auferstehung aus den Toten, sondern es ist die Auferstehung der Toten. Aber schrecklich ist, die werden immer noch als Tote bezeichnet. Da ist die Auferstehung und dann heißt es, 12 am Schluss, und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Die werden immer noch als tot bezeichnet. Obwohl sie auferstanden sind, sie haben wieder einen Körper. Ganz wichtig, Matthäus, sage ich mal, Lukas 12, sagt Gott, sagt der Herr Jesus, Vers 4, zu den Jüngern, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiteres zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, in die Hölle zu werfen. Und in der Parallelstelle in Matthäus, also doch dort, ja, Matthäus 10, 28 am Schluss, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. In der Hölle wird es nur vollständige Menschen geben, Seele und Körper wieder vereinigt. Im Hades, das sind nur Seelen. Auferstehen, mit dem Leib verbunden werden und so kommen sie als vollständige Menschen in die Verdammnis. Das ist ganz wichtig, der Körper ist nicht einfach irgendeine vernachlässigbare Nebensache. Wir sind Menschen, wir sind Wesen aus Geist, Seele und Körper. Das gehört zusammen. Aber diese Auferstehung wird nicht so sein wie die in 1. Korinther 15 beschriebene. Da wird gezeigt, wir bekommen einmal einen herrlichen Auferstehungskörper. Denn unser Körper, wenn er auferweckt wird, wird verwandelt zu einem herrlichen Körper, zu einem unverweslichen Körper zu und so weiter, wie das beschrieben. Was schwach war, wird dann stark sein. Also alles wird schön sein. Jeder wird perfekt sein. Und für die anderen, da gibt es in Daniel 12 eine Fotografie. Daniel 12, Vers 3. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zum ewigen Leben und jene zur Schande, zur ewigen Abscheu. Schande, ewige Abscheu. Schrecklich. Ja, wer hat noch eine weitere Frage da vorne? Ja, also das ist so, dass oft in Verbindung mit den Gläubigen wird der Tod als ein Entschlafen bezeichnet. So wird von den Entschlafenen gesprochen, zum Beispiel 1. Korinther 11, in Verbindung damit mit dem Abendmahl. Und dennoch wird aber auch der Ausdruck gestorben, wird auch verwendet für Gläubige. Aber für die Gläubigen zusätzlich auch entschlafen. Ist übrigens auf Griechisch kein Unterschied zwischen schlafen und entschlafen. Dieses Wortspiel sieht man doch in Johannes 11. Der Herr Jesus sagt, Lazarus ist eingeschlafen. Und dann meinen die Jünger, ja, dann gehen wir zu ihm und dann wird er schon wieder, wird's wieder gut werden. Dann wird erklärt, nein, er hat damit gemeint, er ist gestorben. Und sagt es ihnen dann auch deutlich, ja, Lazarus ist gestorben. Aber er wird auferstehen. Also dieser Ausdruck ist so zweideutig auf Griechisch. Auf Deutsch ist er eindeutig gemacht. Das ist mal die Bibelübersetzung auf Deutsch, ist eindeutiger als der Grundtext. Schlafen, entschlafen ist dasselbe. Und der Tod der Gläubigen wird beschrieben als Schlaf, um damit zu zeigen, wie der Tod durch das Werk Christi abgeschwächt ist. Es ist gewissermaßen ein Schlaf, ein Blick auf den Körper, der im Grab liegt. Ja? Nicht die Seele hat kein Bewusstsein mehr. Der Körper liegt da, schläft gewissermaßen, aber das ist für Gott, für den Herrn Jesus, so wie wenn er einen Schlafenden, wie wenn wir einen Schlafenden wecken müssten. So einfach ist es, um ihn aus dem Tod zu holen. Und das wird effektiv eigentlich nur für die Gläubigen verwendet, dieser Ausdruck entschlafen. Und das hat etwas sehr Hoffnungsvolles in sich, wenn man nicht sagt, der und der ist gestorben. Ist zwar richtig, biblischer Ausdruck. Das heißt ja auch in 1. Thessalonicher 4, Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben ist, auch von ihm heißt es, er ist gestorben, aber das Entschlafen drückt eben aus, dass das Hoffnungsvolle, das gekommen ist, weil der Herr Jesus die Macht des Todes gebrochen hat. Jetzt da vorne. Also die Frage, sind Engel nicht geschlechtslose Wesen? Wie konnten die überhaupt mit Frauen, Menschenfrauen, Kontakt aufnehmen? Es wird nur gesagt in Lukas 20, dass in der Auferstehung werden die Menschen nicht mehr heiraten, sondern sie werden sein wie die Engel Gottes. Das heißt nicht geschlechtslos, das heißt ehelos. Und effektiv wird zum Beispiel über Gabriel gesprochen, in Daniel 9, der Mann Gabriel. Ich gebe die Stelle an. Daniel 9, Vers 21, während ich noch redete im Gebet, da kam der Mann Gabriel. Das ist doch schon erstaunlich, er wird nicht einfach Engel Gabriel genannt, wäre ja auch richtig, hier wird er als Mann bezeichnet. Und dann haben wir auch den Namen Michael, das ist eigentlich ein männlicher Vorname ist, nicht ein weiblicher. Also man sieht keinen Hinweis in der Bibel auf weibliche Engel. Aber das Männliche wird doch genannt. Und das erklärt dann, warum die Beziehung zu Frauen wollten. Ja, weiter? Da, wo soll ich anfangen? Einfach dem anderen, da vorne mal. Also, die Sache, dass es nach der Entrückung für die, die das Evangelium gehört haben, keine Chance mehr haben, das ist nicht eine Schlussfolgerung, sondern das steht ausdrücklich in 2. Thessalonicher 2. In Vers 9 geht es um die Ankunft des Antichristen. Und da heißt es, ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Der Antichrist kommt also als Gericht und verführt alle, die nicht die Wahrheit zur Liebe, die Liebe zur Wahrheit und die Rettung angenommen hatten vorher. Das ist also sehr, sehr deutlich formuliert hier. Jetzt war noch da hinten, ganz hinten zuerst. Nein. Das können wir vergessen. Ich meine, wir haben ganz klar den Hinweis auf die Entrückung und dann auf diese Phasen vor dem tausendjährigen Reich. Sonst haben wir nichts. Gut, zur Zeit des Herrn, als er gestorben war, da sind ja gewisse auferweckt worden. Bei seinem Tod sind die auferweckt worden und nach seiner Auferstehung gingen sie sogar in die Stadt und erschienen vielen. Aber die sind wieder gestorben. Wie Lazarus, der ist auch auferweckt worden, aber ist wieder gestorben. Denn wenn er nicht gestorben wäre, so würde er heute noch leben. Ja, ich meine, das ist wirklich, das ist so. Aber das ist ganz wichtig, diese zwei Arten von Auferstehung. Es hat ja auch im Alten Testament schon Menschen gegeben, die auferweckt wurden, bei Elia und Elisa. Die sind wieder gestorben. Und daraus versteht man dann, warum es in Hebräer 11, Vers 35 heißt, unter den Glaubenshelden von solchen, andere wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, auf dass sie eine bessere Auferstehung erlangten. Was ist das, die bessere Auferstehung? Das ist die Auferstehung, wo man aufersteht und nicht mehr stirbt. Ja, und auf die warten wir. Dann Hans Blum. Ja gut, bei den Massen gibt es da einen interessanten Hinweis. Es heißt in Offenbarung 21, bei der Beschreibung des neuen Jerusalems, Vers 17, und er maß ihre Mauer 144 Ellen, das ist wohl ein Hinweis auf die Dicke, eines Menschenmaß, das ist des Engels. Also Menschenmaß sei dasselbe wie Engelmaß. Das ist schon wieder etwas Geheimnisvolles. Jetzt können wir mal über Engelmaße sprechen. Die sind identisch. Übrigens ist dann auch noch bemerkenswert, er hat beim Messen ein goldenes Rohr, Vers 15. Das ist kein Zufall, dass es golden ist. Denn das Ellenmaß, das biblische, die große Elle von 52,5 cm, das lässt sich herleiten von einem Goldnormal. Also wenn man einen Block herstellt aus Gold, eine Elle lang, die Elle besteht aus 7 Handbreiten, also 7 cm, dann 7 cm hoch und breit, also hat man einen langen Block, dann wiegt der exakt ein Talent, ein biblisches Talent. So ist also Ellenmaß über das spezifische Gewicht von Gold mit dem Talentgewicht verbunden. Wir haben das ja für den Meter auch so. Einen Kubikmeter Wasser entspricht einer Tonne. So ist also das Metermaß über das spezifische Gewicht von Wasser geeicht. Wobei Wasser kann sich sehr schnell mit der Temperatur ändern. Und das ist bei Gold ein bisschen anders. Und die kürzere Elle, die mit 6 Handbreiten, die ist genau 45 cm lang, die ist geeicht über das spezifische Gewicht von Kupfer. Also wenn wir genau einen solchen Block machen mit der kleinen Elle aus Kupfer, dann kriegen wir das Talent. Das ist erstaunlich, nicht wahr? Und man denkt, ja, all diese Maßen und kulturellen Errungenschaften, das ist einfach so mutwillig. Aber das könnte, wir können das eher auch so sehen, dass Gott effektiv dieses Maß so eingerichtet hat, über das Gold geeicht. Und jetzt dieses goldene Rohr weist eben darauf hin, dass er hier das Ellenmaß der Königselle verwendet. Also dass er meint die große Elle und nicht die kleine. Nun, das sind, gut, wir müssen einfach sehen, wo unsere Begrenzungen sind. Da wird so wenig über das gesagt und dann dürfen wir nicht viel mehr erzählen, als was da steht. Aber trotzdem sollen wir diese wenigen Hinweise eben ernst nehmen. Und da steht, das ist Menschenmaß und das entspricht dem Engelmaß. Also das zeigt doch, dass bei diesen Maßen noch ein bisschen mehr da ist, als nur so ein bisschen symbolische Spielerei. Gut, weiter. Ja. Philipper 3, Vers 11. Ja, das ist die Herausauferstehung, von der Paulus spricht. Fahr nur weiter. Und damit ist eben nochmals noch stärker betont, die Auferstehung aus den Toten. Bei den Gläubigen, Paulus sagt, dass er eben dahin gelangen möchte, zur Herausauferstehung aus den Toten. Das heißt, die Gläubigen, die eben auferstehen bei der Entrückung, noch bevor, lange bevor die Verlorenen dann zum Endgericht auferstehen. Also man findet beides. Ja. Ja, in dem Sinne eben, dass sie körperlich tot sind. Die Gläubigen sind auch körperlich tot, aber dies wird gleichzeitig auch als ein Entschlafensein bezeichnet. Ja. Aber es ist wichtig, es wird immer gesprochen von der Auferstehung des Leibes, nie von der Auferstehung der Seele. Nicht die Seele wird auferstehen, sondern der Körper, das ist eben das, was flach liegt. Normalerweise, es gibt ja auch noch eine andere Position. Aber, ja, aber die Völker haben verschiedene Sitten gehabt. Aber das ist gewissermaßen der Leib, der schläft, der Leib, der ist niedergelegt, der wird auferstehen, aber die Seele ist bei Bewusstsein bei Gott. Wie es auch heißt in Prediger 12, der Körper, er kehrt zurück zum Staub, und der Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Und die Auferstehung ist das große Ereignis, wo alles wieder zusammenkommt. Und den Menschen im Paradies fehlt einfach etwas. Die warten auf diesen wunderbaren Moment, wo sie zur Vollendung gelangen. Und das ist erst möglich bei der Auferstehung. Ja, wir müssen aber bald mal aufhören. Es ist halb gewesen und ich möchte nicht, dass dann am nächsten Bibelstundentag niemand mehr kommt, nur weil es zu lang gegangen ist. Ja. Also noch zur Frage Erdbestattung oder Kremation. Es ist so, dass Gott sagte zu Adam, er soll zurückkehren zum Staub, wenn er stirbt. Und bei der Kremation ist ja dieser Verwesungsprozess dann nicht so natürlich, dass er zum Staub wird, sondern man wird einfach gerade zu Carbon pulverisiert. Ja, das hauptsächlich das Schwarze, das ist einfach der Kohlenstoff in unserem Körper. Nun, er wird effektiv in Amos 2 etwas ganz Interessantes dazu gesagt. Man kann sich so merken, wenn jemand kommt mit dem Thema Kremation, schick ihn heim mit Amos 2, Vers 2. Schicken heim mit Amos 2, Vers 2. Amos 2, Vers 1. So spricht der Herr, wegen 3 Freveltaten von Moab und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen. Weil es die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt hat. So werde ich ein Feuer senden nach Moab und es wird die Paläste von Keriot verzehren. Und Moab wird sterben Also unter den Freveltaten der Moabiter wird erwähnt, dass sie den König von Edom verbrannt haben. Und Gott greift als Richter ein. Das ist schon erstaunlich, dass Gott das nicht akzeptiert. Aber weiter kommt dazu, dass manche Leute sind ja durch Feuer vernichtet worden, zum Beispiel Sodom und Gomorra, von Gott. Aber das haben wir gelesen in Judas 7, das ist eigentlich ein Hinweis auf die Strafe des ewigen Feuers. Wenn nun aber ein Gläubiger sich kremieren lässt, dann lässt er an sich das Symbol vollziehen, das eigentlich hinweist auf die Höllenstrafe, der eben gerade entgangen ist. Es ist also überhaupt völlig unangebracht für einen Gläubigen, dass er sich durch Feuer seinen Körper verzehren lässt. Und übrigens noch ein kurzes Wort zu Sodom und Gomorra. Man weiß heute, hat man doch deutlichere Hinweise, wo das war. Man hat 5 Städte ausgegraben am Südende des Toten Meeres, auf jordanischer Seite. Das wäre mal ein Thema für sich, so nebenbei. Aber interessant ist, 4 von diesen Städten sind durch eine Ascheschicht zugedeckt. Und zwar hat man bei der Stadt, die Sodom sein muss, eine 2 Meter dicke Aschenschicht gefunden. Und bei den Ausgrabungen hat man deutliche Spuren gefunden, dass das Feuer von oben kam. Und nicht wie bei einer Eroberung von der Seite her, das deutlich von oben her durchgebrannt worden ist. Das ist schon interessant, weil diese Ausgrabungen wurden erst systematisch gemacht in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das ist genau die Zeit der sexuellen Revolution. Das finde ich ganz dramatisch. Denn der Judasbrief als Endzeitbrief und der 2. Petrusbrief als Endzeitbrief, beide erwähnen das Gericht von Sodom und Gomorra. Und Petrus sagt, dass Gott das als Beispiel hingestellt hat für die, die einmal gottlos leben würden. Und ausgerechnet in den 60er Jahren wird nun Sodom und Gomorra mit dieser eindrücklichen Asche, dicken Ascheschicht ausgegraben. Also dieses Feuer ist ein Hinweis auf das ewige Feuer und darum unangebracht für Gläubige. Ja, wir kommen zum Schluss, glaube ich.